Hallo und herzlich willkommen. Es begrüßt Sie heute hier in der Lebenshilfe ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich darf Ihnen vorab auch schon verraten, auch Sie sind eingeladen, sich zu Wort zu melden mit Ihren Fragen, mit Ihren Problemen, Sorgen, die Sie zu diesem Thema auf dem Herzen haben. Ja, worum geht es heute? Sicher kennen Sie das. Eine Hiobsbotschaft trifft Sie ganz plötzlich wie aus heiterem Himmel, aber mit solcher Wucht. Nichts scheint mehr so zu sein, wie es gerade eben noch war. Über das ganze Leben, die Umgebung, die Wahrnehmung hat sich ein Schleier gelegt aus Verlust, Schmerz, Verzweiflung, aus Angst oder auch gar tödlicher Bedrohung. Wie kann das sein, dass zum Beispiel ein Wort, vielleicht dazu noch routinemäßig aus ärztlichem Expertenmund so dahingesprochen, dass eben so ein Wort schlagartig alles verändert? Wie ein Hebel, der von an auf aus umgelegt wird. Es geht heute um die Diagnose Krebs, Leben zwischen Zuversicht, Hoffnung und Angst. So der Titel unserer Lebenshilfe heute hier bei Radio Horeb. Wie reagieren Menschen, die plötzlich mit der Diagnose Krebs in ihrem Leben konfrontiert werden, wollen wir fragen. Was belastet Betroffene? Womit haben sie zusätzlich zu kämpfen? Wie können Familie, Freunde und Begleiter den Betroffenen eine echte Hilfe sein? Und was kommt alles auf einen Menschen zu, bei dem ein Tumor festgestellt wurde? Fragen, die das Leben verändern, aber vielleicht auch ganz neue Lebensperspektiven öffnen? Und wo finden Menschen, die eine Krebserkrankung bewältigen müssen, Zuversicht, Kraft, Hoffnung, Mitgefühl, liebevolle Fürsorge und auch Durchhaltevermögen? Kurzum, wie entdecke ich die Quelle, die mir neue Kraft verleiht? Und zu diesen Fragen darf ich jetzt unseren Studiogast, unseren Gesprächsgast ganz herzlich begrüßen. Das ist Josef Epp, mit dem ich jetzt aus dem Allgäu verbunden bin. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert, und guten Morgen an die Hörerinnen und Hörer.
Sie sind Diplom-Theologe, Sie arbeiten Teilzeit als Religionslehrer und als Klinikseelsorger, Sie sind Buchautor und gefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Zu diesem Thema wurden Sie auch schon von einer Selbsthilfegruppe eingeladen. Dazu haben Sie also schon gesprochen. Sie kennen sich da auch selber aus. Sie sind Vater dreier erwachsener Kinder, ja, haben aber auch schon den Verlust eines Kindes und davor auch den Verlust Ihrer eigenen Frau verschmerzen müssen. Herr Epp, wo waren Sie denn in Ihrem Leben von der Diagnose Krebs schon persönlich betroffen?
Diese Diagnose begegnet einem im Bekannten- und Familienkreis natürlich des Öfteren. Ich bin wieder mit einer Lebenspartnerin verbunden, die selbst von dieser Krankheit betroffen war im Jahr 2013. Und dann ist mir natürlich bei vielen Begegnungen in der Klinik diese Diagnose begegnet bei Menschen, die man schon länger kennt, die wegen anderer Krankheitsbilder in der Klinik waren. Und wo nun eine völlig neue Situation durch diese Erkrankung entsteht.
Und wenn Sie als Klinikseelsorger anderen Menschen in solchen Lebenskrisen beistehen und dem Thema Krebs eben auch nicht aus dem Weg gehen, dann heißt das ja wohl auch, dass Sie den Verlust Ihrer eigenen Frau auch durch Krebs so weit bewältigt haben und auch einen inneren Frieden damit gefunden haben, denke ich mal, sonst könnten Sie sicher nicht so offen mit dem Thema umgehen. Vielleicht vorab, bevor wir die Frage vielleicht intensiver später noch besprechen, aber vorab nur mal ganz kurz, Herr Epp, wo haben Sie denn Ihre eigenen Kraftquellen entdeckt? Was hat Ihnen geholfen?
Das sind wohl verschiedene Quellen, die man im Alltag besucht und von denen man Kraft empfängt. Das hat etwas zu tun mit den Möglichkeiten der Lebensfreude, des Genießenkönnens, des Alltages. Das hat etwas zu tun mit Sinnlichkeit, mit schönen Dingen, die man sieht, hört, berührt, schmeckt, von denen man sich anrühren lässt und die damit etwas Positives vermitteln. Das hat zu tun mit menschlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen, mit Verstehen und Verstandenwerden. Und das hat sicher auch zu tun mit einer wachsenden Spiritualität, einer Verwurzelung in einer Hoffnung, die auch so tief geht, dass sie mit Rückschlägen und mit schweren Beeinträchtigungen im Leben sich auseinandersetzen kann.
Ja, da sind wir wieder hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Diagnose Krebs, Leben zwischen Zuversicht, Hoffnung und Angst. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin ja schon im Gespräch gewesen mit Josef Epp, Religionslehrer, Klinikseelsorger ist er, gefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Und da hat uns gerade eine kleine Panne einen Strich durch die Rechnung gemacht. Macht nichts, jetzt sind wir wieder verbunden und hoffen, dass es mit einer guten Verbindung auch weitergeht. Ja, Herr Epp, zuletzt habe ich Sie wahrgenommen und gehört, haben Sie über die Kraftquellen gesprochen. Ich habe Sie danach gefragt, wo Sie denn Ihre eigenen Kraftquellen entdeckt haben, was Ihnen geholfen hat, auch bei der Bewältigung im eigenen Umfeld mit der Diagnose Krebs. Sie haben da auch gesagt, das sind viele verschiedene Ansätze. Es ist die Fähigkeit, sinnlich was wahrzunehmen, zu genießen, Freude zu empfinden, zu verstehen, verstanden zu werden. Also auch die sozialen Beziehungen und Bindungen. Auch die Verwurzelung in einer tragfähigen Hoffnung, die Spiritualität. Und genau, da kam dann die kleine Panne dazwischen. Wie ging es denn da bei Ihnen dann noch weiter?
Ich denke, man muss immer dessen gewahr sein, dass das ein langwieriger Weg ist, der Höhen und Tiefen kennt. Trauer verläuft ja nicht linear oder Umgang mit Verlusten ist nicht ein Prozess, den man genau beschreiben kann, sondern es gibt hier Höhen und es gibt Tiefen, es gibt neue Entdeckungen, man entdeckt auch neue Zugänge zur Lebensfreude, zu dem, was man gerne tut, was einem Kraft gibt. Für mich ist zum Beispiel der Aufenthalt in den Bergen, das Reisen, das Erleben von schöner Landschaft, von eindrucksvoller Umgebung etwas, was mich sehr inspiriert, wo mir auch viele neue Gedanken kommt. Und das ist, denke ich, das Wichtige, immer auf dem Weg zu bleiben und auch nicht zu meinen, diese schwerwiegenden Eingriffe im Leben seien dann irgendwann erledigt, ad acta zu legen und man könne sie vergessen.
Also etwas, was uns lebenslänglich begleitet, so ein Schmerz oder eine Trauer, das legt man dann nicht einfach so ab oder hat es so abgearbeitet, weil, wie Sie sagen, es auch kein linearer Weg ist, die Trauerverarbeitung. Aber kommen wir mal zurück auf die Menschen, die jetzt zum ersten Mal mit dieser Diagnose Krebs konfrontiert sind. Wie wird Ihnen die Diagnose vermittelt? Wie reagieren die Menschen? Was sind da die Erfahrungen auch aus Ihrem Alltag in der Klinikseelsorge?
Die Diagnose wird im Gespräch mit dem Arzt im Normalfall vermittelt. Und da gibt es natürlich ein breites Spektrum. Da gibt es das einfühlsame, vorsichtige Gespräch, in dem ein Arzt einem Patienten die Tragweite der Diagnose aufzeigt. Aber da gibt es natürlich, das müssen wir ganz ehrlich sagen, auch die kurzen, sehr nüchternen Begegnungen zwischen Arzt und Patient, wo in einem sachlichen Rahmen eine Diagnose mitgeteilt wird, die das Leben des Patienten verändert. Da sind sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen da. Ich darf oft erleben, zum Glück in meinem Krankenhaus, dass das sehr einfühlsam und auch sehr in gemeinsamer Absprache zwischen der psychologischen Betreuung und der Klinikseelsorge gemacht wird. Und dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Reaktionen der Menschen, die mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Zwischen ignorieren oder kurz aufhorchen und sagen, ja, wie lösen wir das Problem, gehen wir ran, ich will das möglichst schnell bewältigen, bis zur tiefen Lebenskrise, zur Verzweiflung, zum Absturz, jetzt ist alles aus, bis zur Todesangst, erleben wir hier eigentlich alles. Die scheinbar ungerührte Reaktion und der Tränensturz, beides begegnet einem da. Die Reaktionen sind so vielfältig wie die Menschen.
Alles ist möglich, so vielfältig und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so reagieren sie auch. Krebs, was bedeutet das denn häufig? Mit welchen Fragen muss man sich denn da plötzlich auseinandersetzen? Wie verändert auch die Krankheit das Leben? Wir beide haben ja auch im Vorgespräch über häufige Krebsarten gesprochen, wie zum Beispiel Darmkrebs oder Brustkrebs.
In der Anmoderation wurde ja zu dieser Sendung davon gesprochen, immer noch eine Diagnose, die anders ist als alle anderen Diagnosen. Ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass eine ganz, ganz große Verunsicherung und eine große Ungewissheit ausgelöst wird und kein Patient, der konfrontiert wird mit dieser Diagnose, nun sagen kann, so ist der normale Verlauf. Das ist ganz anders als bei vielen anderen Erkrankungen. Und natürlich weiß der Patient, nachdem er sich über diese Krankheit informiert, auch, dass ein langer Verlauf ein akut behandelnder Verlauf, aber dann auch die Zeit der Nachbehandlung, der Rehabilitation, der Langzeittherapie ansteht und dass damit vielfältige Veränderungen im Leben einfach zu erwarten sind. Ein Einbüßen von Leistungsvermögen, von dem, was wir als gesundes Wohlempfinden des Körpers verstehen. Und das, was Sie angesprochen haben bei den verschiedenen Krebs, es gibt ja nicht den Krebs, sondern eine Vielfalt bösartiger Erkrankungen, die ja dann immer noch mal für sich zu betrachten sind. Aber Sie haben jetzt zwei Erkrankungen angesprochen, die wir auch schon mal vorbesprochen haben. Natürlich ist Brustkrebs mit einer entsprechenden operativen Vorgehensweise auch ein Eingriff in die körperliche Integrität der Frau, in ihr Selbstempfinden, in ihr Wertempfinden als Frau, in das Beziehungsleben, in die erotischen Erfahrungen einer Beziehung. Und damit gehen natürlich die Auswirkungen dieser Krankheit weit über das Medizinische hinaus. Das ist bei vielen Männern so, die mit der Diagnose des Prostatakrebs konfrontiert werden oder wenn Darmkrebs, das Sie angesprochen haben, einhergeht mit vorübergehenden oder anhaltenden Verlegungen des Darmausgangs, mit Stomalösungen, dann hat das natürlich mit der Kontaktfähigkeit, mit dem Selbstwertgefühl, mit der Selbstverständlichkeit der Alltagsführung sehr viel zu tun und berührt viele Patientinnen und Patienten sehr nachhaltig.
Sie kennen auch da einige Beispiele. Sie haben ja eines auch erzählt von einem jungen Mann, der an Darmkrebs erkrankt ist, wo auch die Frau dann große Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen.
Ich wurde hier konfrontiert mit einem relativ jungen Patienten, der mit Darmkrebs einen künstlichen Darmausgang bekam, wie sich dann später zeigte, nur für einige Wochen. Ich habe mehrfach die Frau an diesem Krankenbett getroffen. Ich spürte, dass es ihr nicht gut geht und schließlich hat sie dann den Kontakt zu mir gesucht unter vier Augen, bitterlich weinend, unter Tränen. Sie hat sich geschämt für ihre Gefühle, weil sie mir dann im Gespräch mitteilte, wenn das nun so kommt, sie kann sich ein körperliches Zusammensein, eine intime Nähe mit ihrem Mann unter diesen Umständen gar nicht vorstellen und das frisst sie innerlich völlig auf. Und ich spürte diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht dieser Frau, natürlich auch verbunden mit der Scham und dem schlechten Gewissen, darf ich denn so ein Gefühl überhaupt äußern? Und das war für mich ein sehr einprägsames Beispiel, zu spüren, wie viele Tabuisierungen natürlich nach wie vor dann auch mit dieser Diagnose einhergehen.
Tabuisierungen und natürlich auch das Umfeld. Also hier ging es ja nicht in erster Linie um den Patienten, wo man doch denken könnte, der Betroffene, der hat jetzt erst einmal eigentlich die größten Schwierigkeiten mit dem, was auf ihn einstürzt. Aber es ist ja scheinbar auch oft das Umfeld, die Angehörigen, die Verwandten, Familienangehörigen, die da Schwierigkeiten haben, eben in so einem langwierigen Krankheitsverlauf. Und ich denke, da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Phasen, die wohl bei jedem vielleicht ganz anders sein mögen. Aber vielleicht erst einmal der Schock oder auch die akute Phase, da steht eine Operation bevor. Da kommt man noch gar nicht so richtig zum Nachdenken. Und erst alles Weitere, was dann einsetzt oder wenn ja der Patient dann wieder nach Hause kommt und die ganzen weiteren Nachbehandlungen einsetzen, gibt es dann eben oft so diese kritische Phase, wo er eigentlich viel Unterstützung bräuchte und manchmal die gar nicht dann hat durch die vertrauten Menschen oder das Umfeld? Wie kann man damit umgehen?
Ich denke, da sprechen Sie einen ganz sensiblen Punkt im Umgang mit dieser Erkrankung an, dass es diese Akutphase gibt, wie Sie angesprochen haben, in der eine Operation oft ansteht, die Sorge geht alles gut und die ist ja in den meisten Fällen gut zu bewältigen. Ein relativ schneller Entlassungstermin aus der Klinik ist meist möglich. Und dann kommt ein erstes Durchatmen und dann spürt man, nein, im Unterschied zu anderen Erkrankungen ist damit nichts getan. Jetzt kommt die Phase der Therapie, jetzt spürt man erst, welche Auswirkungen der operative Eingriff hat. Narben, mögliche Inkontinenz bei verschiedenen Darm-, Blasen-, Prostata-Operationen, vielleicht der Verlust einer Brust bei der Frau, also bleibende oder länger anhaltende Beeinträchtigungen, die einem Menschen sehr zu schaffen machen, möglich und in vielen Fällen eine Chemotherapie, die das Immunsystem des Menschen und sein Leistungsvermögen betrifft, wo man monatelang vielleicht nicht unter Menschen gehen kann, nicht am sozialen Leben teilhaben kann, sehr vorsichtig in seiner Alltagsführung umgehen muss. Und das kann nun in Familien, in Beziehungen, im Freundeskreis natürlich eine Vielfalt von Problemen schaffen, wenn so ein Patient das Gefühl hat, ich bin auf einmal von vielen Dingen ausgeschlossen. Und ich denke, da wird einer Sie fragen, ja, was kann da helfen? Einer der entscheidenden Punkte berührt, helfen kann das offene, verständnisvolle und sensible Dasein und Sprechen mit diesen Menschen. Oft ist es so, dass in der Akutphase großes Mitgefühl, da kommen viele Besuche ins Krankenhaus, viele Ermunterungen, aber wenn dann diese Phase eines längeren Zeitraumes kommt, wo man gar nicht so richtig feststellt, dass dieser Mensch ja jetzt eigentlich so am gesellschaftlichen Leben gar nicht mehr richtig teilhat, dann tritt oft diese Vereinsamung auf. Dann sind auch bei den Patienten manchmal Ängste oder auch Urteile, ich bin nichts mehr wert, die anderen wollen von mir nichts mehr wissen, die vielleicht gar nicht begründet sind, aber die dadurch wachsen können, dass man nicht offen und verständnisvoll darüber spricht. Und ich glaube, Menschen, die hier begleiten und auch diese Nöte und Sorgen und Komplikationen mit einem Menschen ansprechen und austauschen, die sind hier ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Begleitung.
Also die eigentlichen und zusätzlichen Probleme zu der ganzen Krankheit, die kommen dann vielleicht erst in der Phase oder in der zweiten Phase, wenn diese Akutbehandlung vorbei ist, wenn der Mensch wieder nach Hause kommt und Sie sagen, naja, im Krankenhaus, da wird man noch besucht, da kamen vielleicht noch viele Leute und dann veräppt das, dann gerät das in Vergessenheit. Man merkt vielleicht gar nicht richtig, dass dieser Mensch, der jetzt mit diesem Krebs erst einmal leben muss oder mit den Folgen daraus, dass er gar nicht mehr so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, dass er vereinsamt und also eine ganze Reihe psychischer Probleme kommen da plötzlich dazu oder sich minderwertig fühlt. Wie ist das denn, Herr Epp, bei Ihnen im Krankenhaus? Wann oder wo setzt denn da so Ihre Krisenintervention ein?
Die setzt im Normalfall dann ein, wenn die Diagnose feststeht. Also es gibt viele Ärzte bei mir in der Klinik, die mich dann kontaktieren, wenn sie eine Diagnose auf dem Tisch haben, bevor sie den Patienten informieren und benachrichtigen. Dann sprechen wir kurz ab, in welchen zeitlichen Abläufen auch ich mich einschalte und wann der Patient hier umfassend begleitet wird. Natürlich gibt es auch die Zufallsbefunde oder die Akutbefunde, wo jemand mit einem akuten Problem kommt, operiert wird und dann stellt man bösartige Tumore fest, wo dann die Seelsorge eben nach diesem Eingriff informiert wird. Aber im Normalfall wird relativ früh einbezogen, dass hier ein Patient ganzheitlich zu begleiten ist und dass es um mehr geht als nur um das Abarbeiten der akutmedizinischen Fragen.
Und kommen Sie denn auch noch in diesen kritischen Phasen, nämlich dann, wenn die Patienten entlassen werden, gibt es eben da noch Kontakte oder dass Sie oder auch der Patient an Sie herankommt oder eben umgekehrt und Hilfe suchen kann?
Standardisiert nicht. Das ist im heutigen Klinikbetrieb eigentlich gar nicht vorgesehen. In dem Fall meiner Klinikseelsorge kommt es insofern vor, als einzelne Patienten den Kontakt von sich aus suchen und fragen, ob sie mal vorbeikommen können, ein Gespräch suchen. Und dann taucht natürlich das Problem auf, dass es in der Nachbehandlung immer mal wieder Schwierigkeiten gibt, ein schlechtes Blutbild durch die Chemotherapie, ein großer Schwächezustand, Ernährungsprobleme, sodass solche Patienten in der Nachphase hier und da dann auch für einige Tage wieder akut in die Klinik kommen und dann ein erneuter Kontakt möglich ist. Bei unserer sehr schnelllebigen Klinikarbeit, eine Frau mit Brustkrebs wird heute kaum noch eine Woche akut in einer Klinik liegen, wird der Nachbehandlungsteil ja in die ambulante Betreuung verlegt. Und da ist diese Begleitung der Patientinnen und Patienten dann natürlich schwieriger. Wobei ein psychoonkologisches Angebot heute auch zum Standard gehört und diese Patienten dann auch eine psychologische Betreuung regelmäßig in dieser Zeit nach ihrer Erkrankung besuchen können.
Und wie ist das? Suchen Betroffene nicht zuallererst auch das Gespräch mit vertrauten Menschen oder eben mit Familienangehörigen? Also worauf ich hinaus will, braucht es Überwindung, sich dann einem fremden Seelsorger anzuvertrauen?
Auch das ist sicher unterschiedlich, aber ich mache auch die Erfahrung, manchmal ist es leichter, sich dem fremden Seelsorger anzuvertrauen und über Ängste zu sprechen, als mit ganz nahestehenden Menschen, wo eben wieder diese Tabuerfahrung oft da ist, wo Ängste da sind. Wie wird mein Partner reagieren? Wie kommt meine Familie mit dieser Belastung zurecht? Was kommt auf mich zu? Ich will jetzt meine Frau da nicht unnötig belasten oder meinen Mann mit all meinen Ängsten und Fragen. Die schaut ja ohnehin schon immer so besorgt. Und dann ist es für diese Menschen oft auch ein Stück Erleichterung und Möglichkeit, mit jemandem, der aus einer anderen Bezugsebene kommt, sich über diese Dinge auszutauschen und dann auch von Erfahrungen anderer zu hören und sich da ein Stück weit zu orientieren. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die zunächst einfach einmal mit ihren ganz engsten Vertrauten sich hier austauschen wollen. Und Seelsorge darf man ja auch nicht verstehen als etwas, was sich unbedingt überall anbieten muss, sondern ich denke, sie muss dezent zur Verfügung stehen und dann da sein, wenn man das Gefühl hat, dass ein Mensch jetzt diese Hilfe braucht. Natürlich kann ein Partner, ein Familienangehöriger oft der beste Seelsorger sein.
Wie sind Sie denn da oder wie können Sie helfen, wenn Sie sagen, Seelsorger, na, das kann man natürlich jetzt nicht hier verordnen, das muss dezent passieren. Aber wie helfen Sie gerade, wenn Menschen dann auch fragen, wieso betrifft das jetzt gerade mich? Also vielleicht habe ich ja bisher einen gesunden Lebensstil gehabt, vielleicht habe ich mich auch um einen Ausgleich, um körperlich-seelischen Ausgleich in meinem Leben bemüht. Vielleicht sah ja alles gar nicht so schlecht aus. Wenn ein Mensch so in diese Schuldursache-Zusammenhänge verstrickt ist, dass er fragt, wo liegt die Ursache und bin ich schuld? Und wenn er da gar nicht herauskommt, wie gehen Sie mit den Menschen so um? Oder was für Beispiele können Sie vielleicht hier uns in der Sendung nahebringen?
Also ich sehe zunächst mal die große Chance in dem Moment, wo ein Patient beginnt, über seine Gefühle und über seine Krankheitssituation zu sprechen, beginnt er sich buchstäblich auseinanderzusetzen. Also er gewinnt etwas Distanz, sitzt ein Stück weit weg von der unmittelbaren Situation. Und das kann ihm schon immer helfen, wenn diese Beschäftigung mit dieser Frage stattfindet. Und darum ist natürlich der Seelsorger zunächst als der gefragt, der zuhören kann, der auch aktiv zuhört und nachfragt und erspürt, was bewegt diesen Menschen. Und der Empathie zeigt, der Einfühlungsvermögen zeigt, der also nun nicht eine eigene Überzeugung oder eine eigene Erfahrung nahebringen will, sondern zunächst einmal genau hinhorcht, was bewegt dich, auch zeigt, ich verstehe das gut wo ich es nicht so ganz verstehe, frage ich nach, um besser zu verstehen. Und dann ist es natürlich oft auch eine Hilfe, von anderen Erfahrungen, Beispielen zu sprechen. Das, was Sie jetzt zum Beispiel ansprechen, diesen Schuld-Ursache-Zusammenhang, Patienten im Gespräch auch dafür zu sensibilisieren, unser Leben ist nicht planbar, wir haben keine Rezepte. Natürlich wissen wir, dass bestimmte Achtlosigkeiten gegenüber unserer Gesundheit ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Aber eine Garantie, dass mich Krankheit nicht trifft, ist das nicht. Der Nichtraucher, Sportler, Gesundernährer kann genauso an Lungenkrebs erkranken, statistisch weit wesentlich geringer wahrscheinlich. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und diese Blickweitung, dieses Deutlichmachen, frag nun nicht nach einer Schuld, nach einer inneren Ursache, sondern stell dich dieser Situation, nimm wahr, das passiert auch anderen Menschen. Und ich muss nun in meiner Situation versuchen, aus dieser Krankheit oder mit dieser Krankheit zu leben und in dieser Krankheit Wege zu finden, die mich auch wieder leben lassen und Lebensfreude empfinden lassen. Ich war erst in der letzten Woche wieder einmal bei einer Selbsthilfegruppe mit Krebspatientinnen. Das waren so über 30 Frauen, die da beieinander waren. Und als ich gesagt habe in meiner Abhandlung, ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, auch in der Diagnose Krebs, wenden sich Menschen dem Leben zu und empfinden Leben als schön, da haben sie spontan applaudiert und etwas ganz Tiefes von sich ausgesprochen gefühlt, dass sie nun nicht von den Freuden des Lebens in irgendeiner Weise abgetrennt sind.
Also wieder den Zugang zu den Quellen finden oder auch zur Lebensfreude, auch zu dem, was Sie auch gesagt haben, also zu Ihren eigenen Kraftquellen, eben lachen können, etwas genießen können, wissen, was mir Freude macht, wo ich eine, wo ich wieder Kraft finden kann, sei es in einem Spaziergang in der Natur, sei es in schönen Landschaften. Das heißt ja auch, man muss irgendwie vielleicht insofern vorgesorgt haben und wissen, was macht mir denn überhaupt Freude? Wo finde ich denn einen Ausgleich? Gibt es denn auch viele Menschen, die vielleicht mit dieser Diagnose Krebs erst einmal feststellen, dass sie da auch einiges auf der Strecke geblieben ist oder dass sie einiges vernachlässigt haben?
Mit Sicherheit. Natürlich ist diese Diagnose ein Schock. Und dann steht für viele Menschen auch ihr bisheriges Leben unter einem ganz anderen Blickwinkel. Und sie stehen jetzt vielleicht vor einer längeren Auszeit, vielleicht sogar vor einer prinzipiellen Veränderung der Lebensumstände. Und dann tasten sie sich mitunter auch sehr behutsam, vorsichtig voran und stellen fest, ja, außer meinen ganz prinzipiellen und festgefahrenen Lebensrhythmen der Arbeit, der Erfüllung meiner Lebenspflichten, hat es da eigentlich ganz wenig gegeben, aus dem ich auch Kraft schöpfe, wo das Zweckfreie, das nur Schöne, das nun nicht nützlich sein muss, das nicht der Lebensbewältigung dienen muss, sondern das mir dient und der Lebensfreude dient, das ist zu kurz gekommen. Und dann beginnt so ein Prozess für viele Menschen. Und ich bin eigentlich auch dankbar, dass ich es dann immer wieder erlebt habe, dass Patientinnen und Patienten sagen, diese Krankheit, die mir unheimlich zusetzt, die war nicht nur schlecht, sondern die hat von meinem Leben auch eine ganze Menge eingefordert und neue Sichtweisen eröffnet, die ich heute nicht mehr missen möchte.
Das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, also nicht nur so im Hamsterrad zu stecken oder wahrzunehmen, dass es eben auch wichtig ist und gewollt ist, dass man Zweckfreies tut, also nicht immer alles nur im Hinblick darauf, dass es eine Pflichterfüllung ist, sondern auch irgendwo etwas, was Freude macht und einfach nur, weil es Freude macht, dass man sich dem auch hingeben darf, dass man das auch genießen darf. Ja, das scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Aber ich möchte auch nochmal auf die Selbsthilfegruppen zu sprechen kommen, vor denen Sie ja auch immer wieder Vorträge halten. Sie haben auch gesagt, das ist schwierig oder was hilft Menschen in so einer Situation? Da haben Sie gesagt, das aktive Zuhören, dass man auch Empathie zeigt, also jetzt aus der Perspektive des Seelsorgers oder eben auch des Familienangehörigen, aber dass man eben auch nicht eine eigene Überzeugung oder eine eigene Erfahrung anbringt oder dem anderen geradezu überstülpt und das Ganze damit festzurrt oder dann die Offenheit einfach fehlt. Wie ist das mit Selbsthilfegruppen? Kann das nicht für einen auch sehr abschreckend sein, wenn er dann wieder nur mit diesem Krankheitsbild und nur mit auch diesen Leiden konfrontiert ist? Wie unterschiedlich sind da die Menschen? Also für einen eine Hilfe, für den anderen vielleicht eben auch gar keine Hilfe, die Selbsthilfegruppe?
Das halte ich für gut möglich und es gibt sicher eine Reihe von Menschen, die nie eine Selbsthilfegruppe aufsuchen. Weil sie vielleicht genau diese Befürchtungen haben, dass sie ja dann nur permanent mit der Krankheit konfrontiert werden oder dass diese Art des Umganges für sie nicht so hilfreich ist. Aber ich erlebe das immer wieder, das sind ja nicht Gruppen, die dann immer um ihre Krankheit kreisen, sondern das sind Menschen, das jetzt in der vergangenen Woche waren Frauen mit ganz unterschiedlichen Krebserkrankungen. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen mit spezifischen Erkrankungen, wo dann ganz eigene Fragen angegangen werden. Die waren also mit allen möglichen Erkrankungen. In diesem Raum, in dem sie sich trafen, stand eine Kerze, waren zwei Bilder von Patientinnen, die im letzten Vierteljahr verstorben sind. Auch dieser traurige Moment, das Konfrontiertwerden mit, es kann sehr, sehr begrenzt sein, unsere Lebenserwartung, spielte eine Rolle, aber das ist nicht in einer großen Traurigkeit und depressiven Stimmung, sondern es wird dann miteinander Kaffee getrunken, ausgetauscht, gelacht, gesprochen und dann in diesem Vortrag auch verschiedene Aspekte des Umgangs mit dieser Krankheit angesprochen, wo ich dann feststelle, viele dieser Menschen tut es sehr, sehr gut, mit Betroffenen sich auszutauschen, zu erfahren, wie geht es dir, was ist ähnlich, was ist anders. Das kann so eine Navigation ermöglichen, den eigenen Weg zu finden, wo ich sage, von dem kann ich etwas lernen, der hat eine sehr gute Idee, wie er damit umgeht, oder auch, nee, da muss ich was Eigenes finden, das ist nicht so sehr meine Art. Und dann ist es natürlich auch so, diese Gruppen, die machen gemeinsam Ausflüge, gesellige Ereignisse, also da wird auch das, diese Zuwendung zu einer lebensfreundlichen, wohltuenden Gestaltung des eigenen Lebensalltages wird da konkret umgesetzt und das ermutigt viele dann auch, das in ihrem Lebensumfeld vielleicht intensiver zu tun.
Ja, ein Stück Ermutigung wollen wir natürlich auch mit dieser Sendung Ihnen vermitteln. Josef Epp, vor allem, er ist Diplom-Theologe, Religionslehrer und Klinikseelsorger, gefragter Referent in der Erwachsenenbildung und Buchautor, selber auch betroffen. Und er weiß, wovon er spricht, wenn wir heute sprechen über das Thema Diagnose Krebs, Leben zwischen Zuversicht, Hoffnung und Angst. Ja, und wir wollen auch Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht, ja, oft sind, man kennt einfach aus der Umgebung Menschen, die von der Diagnose Krebs betroffen sind oder vielleicht sind sie auch selber betroffen. Und vielleicht haben Sie auch schon ein bisschen mitgehört oder das ein oder andere an Fragen oder ist in Ihnen schon auch aufgetaucht, wie geht man um mit der Diagnose, wie geht man um vielleicht mit dem Umfeld, was hat Ihnen geholfen oder was hat Ihnen auch große Schwierigkeiten bereitet? Ja, vielleicht können Sie eine Frage oder auch einen Beitrag hier stellen, auch anderen weitergeben. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt sich auch zu melden unter der Hörernummer der 0895 1700 8008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Das Hörertelefon ist für Sie jetzt freigeschaltet. Und nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionslehrer und Klinikseelsorger, Buchautor. Und wir sprechen über das Thema Diagnose Krebs, Leben zwischen Zuversicht, Hoffnung und Angst. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, wir haben einiges besprochen. Es ist ein schweres Thema, natürlich, das ist wahr. Aber wenn man drüber redet, dann wird es einem vielleicht auch schon etwas leichter. Vielleicht muss man manchmal auch den Mut finden, ja, das Schwere anzusprechen, was einen vielleicht auch selber betroffen hat. In diesem Sinne darf ich Sie auch nochmal einladen, zum Hörer zu greifen, wenn Sie möchten. Wenn Sie eine Frage haben im Umgang auch mit Krebspatienten oder auch eine eigene Erfahrung weitergeben möchten oder selber auch betroffen sind, Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Ja, Krebs und zum Beispiel der Brustkrebs ist ja auch etwas, wo es viele Folgeprobleme gibt, wo Frauen sich nicht mehr als oder sich minderwertig fühlen, das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht mehr, sind eigentlich gar nicht mehr Frau, wenn vielleicht eine Brust amputiert werden muss oder wenn die Frage im Raum steht, ob künstlicher Ersatz geschaffen werden soll. Ja, etwas haben Sie da für Erfahrung gemacht auch? Wie sensibel sind denn da Ärzte oftmals? Ich stelle mir das in so einem routinemäßigen Akutkrankenhaus auch manchmal ja sehr nüchtern, sehr kalt vor, dass da auch gar keine Zeit ist, auf Fragen sensibel dann einzugehen, auch die Würde des Menschen, des Patienten, die Würde der eigenen Körperlichkeit betreffen. Wie ist das?
Ja, wir haben heute auf der einen Seite natürlich einen sehr straff durchgeplanten, vom Qualitätsmanagement geprägten Klinikbetrieb, wo mitunter die Zeit für den Patienten und die Möglichkeit, ihn in seiner Ganzheitlichkeit zu betrachten, zu kurz kommt. Auf der anderen Seite möchte ich auch ein gutes Wort für die Ärzteschaft und das ganze Klinikpersonal einlegen. Gerade die Krankheit Brustkrebs wird ja heute in zertifizierten Brustzentren behandelt und dort ist schon ein sehr umfassender Ärzte-, Therapeuten-, Pflegestab da, der sich um so einen Menschen annimmt. Aber wir müssen natürlich die Problematik sehen, das geht alles in einer sehr zügigen Vorgehensweise. Die Diagnose, dann der Behandlungsplan und das, was Sie ansprechen, gerade beim Brustkrebs, diese sehr sensible Thematik für die Selbsterfahrung der Frau, natürlich wird dann in einem sehr frühen Stadium der plastische Arzt konsultiert, um Fotoaufnahmen von der Brust zu machen, um gegebenenfalls dann Rekonstruktionen, spätere Schönheitsoperationen, plastische Operationen einzuplanen. Und damit wird eine Frau hier sehr früh mit einer Frage konfrontiert, die sie vielleicht von ihrer Tragweite noch gar nicht so beantworten kann. Das sind also dann sehr schnelle Prozesse. Und diese tiefgehenden Fragen, auch diese Krisen, dieser Verlust von Selbstwertgefühl, diese Auseinandersetzung, wie bringe ich das ein in die Partnerschaft, das ist dann oft etwas, was sich ereignet in einer Phase, wo der klinische Aufenthalt bereits beendet ist und wo dieses schützende Umfeld, wo man jederzeit mit jemandem darüber sprechen kann, auch mit dem Pflegepersonal, nicht mehr da ist. Und zugleich, Sie haben das natürlich richtig angesprochen, müssen wir sehen, nicht immer ist in so einem straffen Klinikbetrieb Raum und Zeit dafür, dass die Seelennot eines Menschen so richtig beachtet werden kann.
Stichwort Seelennot. Da hat sich gerade eine Hörerin gemeldet und gefragt nach dem Gottvertrauen. Dieser Aspekt ist ihr hier in der Sendung noch zu wenig beleuchtet. Ihr selber hat das geholfen, Vertrauen in Gott, auf Gott zu haben. Aber ist es nicht eben auch gerade so, dass in so einer Krisensituation natürlich erst einmal auch das der Fall sein kann, dass man dieses Vertrauen gar nicht mehr hat, dass es einem total wegbricht?
Für viele Menschen ist die Diagnose zunächst einmal eine tiefe Erschütterung ihres Gottvertrauens. Das sprechen Sie völlig richtig an, wo Menschen das Gefühl haben, der Boden unter ihren Füßen beginnt zu wanken, es entzieht sich jede Sicherheit und es beginnt ja auch durchaus der Hader, die kritische Auseinandersetzung mit dem, worauf man bisher vertraut hat, auch mit Gott. Und zugleich hat die Hörerin, die sich gemeldet hat, natürlich vollkommen recht. Ich begegne genauso Menschen, die in einer tiefen Gelassenheit und in einem tiefen Vertrauen sagen, ich lasse mich fallen in die Hände Gottes. Ich vertraue darauf, dass es einen guten Weg für mich gibt. Aber in der Begleitung gebe ich schon zu bedenken, machen wir natürlich in den meisten Fällen diese Erfahrung, es wird ein Vertrauen in einer geläuterten, veränderten Art und Weise. Es ist nicht mehr so dieses vielleicht im Alltag manchmal ganz leichte Vertrauen, wo ich sage, Gott geht mit mir, mein Leben und irgendwo ist er auch immer da, sondern jetzt bin ich erschüttert, jetzt spüre ich, auf einmal trifft mich das, was ich immer nur bei anderen beobachtet habe. Und dann spüre ich vielleicht auch, dieses Vertrauen ist auch dahingehend gefordert, vielleicht einen Weg zu gehen, von dem ich bisher immer gehofft habe, dass er mir erspart bleibt. Und das ist eine Läuterung in diesem Vertrauen. Und wenn die gelingt, wenn Menschen dann sich wirklich fallen lassen, in die Hand geben und sagen, ich habe nicht das Gefühl, allein und verlassen zu sein, dann ist das ein ganz großes Geschenk und ein hilfreicher Weg für viele Menschen. Und natürlich ist es Aufgabe der Seelsorge, sie darin zu stärken, aber sie auch wahrzunehmen in ihrer Erschütterung. Also nun nicht von der Selbstverständlichkeit eines Vertrauens auszugehen, das für viele Menschen in bestimmten Phasen ihrer Erkrankung einfach gar nicht mehr gegeben ist.
Wenn Sie als Klinikseelsorger von einer Selbstverständlichkeit des Vertrauens ausgehen würden, was würde das denn bei den Patienten anrichten?
Da kann ich nur im Konjunktiv sprechen. Oder gut, ich habe natürlich auch Erfahrungen, wo so dieses Gefühl hat, einer Reaktion, ja, du hast gut reden, du bist nicht betroffen. Oder du kennst meine Erfahrung ja gar nicht. Oder auch, wenn du meine Not, meine Erschütterung, vielleicht meine absolute Verlassenheit in dieser Situation jetzt nicht wahrnimmst und von Voraussetzungen ausgehst, die ich im Moment nicht teilen kann, dann bist du für mich kein Gesprächspartner. Dann bewegen wir uns nicht auf einer Ebene, wo ich mich verstanden fühle. Und ich denke, darum ist dieses Sensibelsein für Erschütterung etwas ganz Wichtiges, um mit den Menschen im Gespräch bleiben. Und das darf natürlich nicht eine rhetorische Masche sein, sondern das muss auch Teil meiner eigenen Auseinandersetzung sein, dass es natürlich Situationen gibt, wo auch der Seelsorger vor die Türe tritt. Ich denke jetzt an eine 27-jährige junge Frau, die mit einer nicht mehr heilbaren Krebserkrankung als junge Mutter konfrontiert war und die mir in der Klinik begegnet ist. Da geht man auch vor die Türe raus und nun nicht zum nächsten Hüft- oder Kniepatienten, sondern in die Kapelle und steht vor einer Situation, wo man spürt, jetzt bin ich erschüttert und jetzt spüre ich auch, dass manches, was man so allgemein immer mit sich trägt, also eine Selbstverständlichkeit des Glaubens, für Menschen so selbstverständlich gar nicht ist.
Das heißt, aus Ihrer Perspektive als Klinikseelsorger ist es wichtig, die Menschen spüren zu lassen, dass man mit ihnen, sage ich jetzt mal aus ihrer Perspektive, dass man mit ihnen in einem Boot sitzt und dass man ja nicht mit einer überheblichen Position ankommt oder dass man ihnen nicht versucht, ihnen Glauben überzustülpen, wenn jetzt da noch gar nicht der Boden vielleicht bereitet ist. Aber wie gehen Sie selber damit um oder kommen Sie da manchmal auch an die Grenzen, wenn Sie selber als gläubiger Mensch denken, das, was ich jetzt da habe, vielleicht eine Kraftquelle, die kann ich jetzt, ich spüre, das kann ich jetzt gar nicht weitergeben, das geht nicht, das würde eben auch nicht helfen, sondern abschreckend wirken.
Natürlich spürt man, dass Menschen nun an diese Quelle, die mir ganz wichtig ist und aus der ich Kraft schöpfe, dass die gar nicht die Kraft haben, an diese Quelle heranzukommen, dass die auf ihrem Weg jetzt in einer ganz tiefen Dürre und Wüstenerfahrung sind, die wir natürlich aus der biblischen Spiritualität auch kennen. Und in der Phase ist es für mich einfach wichtig, Menschen nicht allein zu lassen und selbst zu spüren, auf dem Weg können neue Horizonte entstehen, wenn ich mit den Menschen gehe. Jedes Jahr an Ostern lesen wir eines der bekanntesten und schönsten Evangelien, das wir vielleicht von seiner Tiefe gar nicht so erspüren, den Gang Jesu mit den Emmaus-Jüngern in dieser tiefen Lebenskrise, in dieser absoluten Verlusterfahrung, mit dem Rücken zu Jerusalem, zum Ort der religiösen Hoffnung. Sie gehen in die Emigration. Und er kommt hinzu und sie erkennen ihn nicht. Das ist ja genau diese Erfahrung. Da ist keine Quelle, aus der sie Kraft schöpfen. Und was macht er? Er fragt, worüber sie sprechen, was ihr Herz so schwer macht, und geht schweigend mit ihnen, hört ihnen zu, um dann auf dem Weg die Schrift zu deuten und den Horizont zu weiten. Das zeigt, welch langer Prozess es ist. Und ganz oft sind wir eben auch herausgefordert, dieses Wegstück auszuhalten, das Jesus mit diesen beiden Jüngern geht, schweigend mitzugehen und die Not der anderen wahrzunehmen, ohne jetzt gleich eine Ansprache zu halten, eine Lösung parat zu haben oder zu wissen, was hilft.
Ja, ich sehe, dass jetzt doch auch eine Hörerin sich meldet, sich traut, auf Sendung zu gehen. Sonst ist die Resonanz ein bisschen schüchtern. Es gibt noch eine Hörerin, die eine Frage gestellt hat. Die vergesse ich auch nicht, aber ich nehme jetzt erst einmal die Frau Albrecht auf Sendung, denn sie ist jetzt hier bei uns in der Leitung und wartet. Und ich darf sie aus Balderschwang recht herzlich begrüßen.
Ja, grüß Gott,
Frau Engels. Grüß Gott, Frau Albrecht.
Grüß Gott, Herr Epp, ich kenne Sie von vielen Einkehrtagen und von Referaten und Vorträgen aus der Adula-Klinik. Habe schon viel Positives von Ihnen erfahren. Ja, mich hat's wieder aufgerüttelt. Ich bin selber vor 7 Jahren damit konfrontiert worden und habe mir jetzt so Gedanken gemacht, wie ging es mir am Anfang. Es war ein brutaler Schock. Und ich konnte das zuerst meiner Familie und meinem Mann gar nicht sagen. Und ich habe dann meine Freundin angerufen. Und ich wäre eigentlich dankbar gewesen, wenn ich einen Priester gehabt hätte. Heute weiß ich, dass mich der Herrgott immer begleitet hat. Und dass es auch der richtige Weg war für mich, das Ganze zu erfahren. Was ganz schlimm war für mich, die Zeit, welchen Weg gehe ich? Wo gehe ich hin zum Operieren? Was ist richtig? Mache ich Chemo? Da war ich also sehr lange Zeit hilflos. Ich weiß aber jetzt wirklich im Nachhinein, es war der richtige Weg. Plus, ich habe dann nachher, ich habe auch gekämpft um eine ganz tolle Reha, anthroposophisch gearbeitet, habe dann aber den Fehler gemacht und das möchte ich vielen Hörern mitgeben. Bin wieder in das alte Leben reingejuckt und habe nicht draus gelernt. Ich weiß noch, wie mein Bruder ins Krankenhaus kam und hat gesagt, und Schwester, was hast du jetzt draus gelernt? Ja, die Frage blieb offen und ich habe mich nicht damit konfrontiert. Ja, aber die Folge war dann, ich habe nicht auf mich gehört, die Folge war, dass ich nach einem halben Jahr einen Burnout hatte und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und daraufhin, nach meiner Therapie, habe ich mein Leben geändert. Ich war Bäuerin und ich war Erzieherin. Und heute kann ich sagen, ich habe den Rucksack abgelegt und habe ganz neu begonnen, mein Leben zu leben. Und ich bin jetzt auf einer Hütte im Balderschwang und singe viel, bin viel mit Menschen zusammen, bin dankbar, dass meine Familie mich lässt, vor allem mein Mann. Und genieße jeden Tag. Das war mein Beitrag, danke.
Das ist ein sehr, sehr kostbarer Beitrag, Frau Albrecht. Und Sie sprechen zwei ganz, ganz wichtige Punkte an. Zum einen die Notwendigkeit, dass man ein selbstbestimmter und mündiger Patient wird in so einer Erkrankung. Das heißt, sich auch informiert und durchaus auch das Recht der Zweitmeinung und der eigenen Navigation durch diese Krankheit wahrnimmt. auch wenn man auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Und das zweite so wichtige, was Sie mir jetzt erzählen, von Ihrer Hütte bei Walderschwang, das lockt ja direkt mal hinzukommen und das mitzuerleben. Und so dieses Genießen des Lebens in einer veränderten Lebensführung, dass wir spüren, jede Krise, auch die schwere Krise, beinhaltet auch eine Chance. Die sehen wir im Moment der Krise vielleicht nicht. Ich kann nicht zum Akutpatienten gehen und sagen, Mensch, wachen Sie auf, das ist eine riesige Chance. Aber es kann eine ganz große Kraftquelle sein, solche Berichte wie von Ihnen, dass ich spüre, aus dem krisenhaften Weg und aus dem Schock hat sich auch ein Weg ergeben, der jetzt aus einer größeren Distanz auch als eine echte und in Ihrem Fall wahrgenommene Chance zu erkennen ist.
Ja, ich darf mich anschließen und mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Albrecht, dass Sie den Mut gefunden haben, anzurufen und das auch vielen, vielen weiteren Menschen mitzuteilen, von sich selber Zeugnis zu geben und einfach auch in der Eindringlichkeit zu sagen, dass es Ihnen geholfen hat oder was Ihnen auch die Augen geöffnet hat oder auch die, ja, was einen eigentlich erst einmal auch alles beschäftigt und wie schwierig das auch ist, aus so bestimmten Lebensgewohnheiten rauszukommen, vor allem wenn die Zwänge, ja, also wenn Sie als Landwirten arbeiten, da können Sie ja auch nicht sagen, jetzt mache ich das mal halbtags. Das funktioniert ja wahrscheinlich in den wenigsten Fällen. Also wie schwierig das eigentlich sich auch gestaltet, dass es aber dennoch möglich ist. Ein ganz herzliches Dankeschön und Ihnen alles Gute bei Ihrem Hüttenaufenthalt in Balderschwang und Gottes Segen. Weiter geht's nach München und dort bin ich jetzt mit Herrn Ehegärtner verbunden. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Engert und Frau Herr Ipp. Ich bin 78 Jahre alt und habe nur 8 Leute durch Krebs verloren. Ich möchte einige Informationen geben, die wichtig sind, um die Ursachen zu bekämpfen. Denn die Ursachen sind ja oft das große Problem. Das Problem ist erstens, dass sich in den Ende der 70er Jahre die Chemotherapie, schulmedizinische Behandlung, die Professoren einige gedrängt haben und die biologische Krebsabwehr e.V. gegründet haben. Sie ist auch Sitz in Heidelberg, aber viele Büros in Deutschland, unter anderem München. Biologische Krebsabwehr e.V. Die nicht gleich mit der Chemotherapie mit einem Beutel von 500 Euro kosten, anfangen. Zweitens, ein großer Krebsverursacher sind die Erdstrahlen. Wo schlafe ich? Wo arbeite ich? Die Erdstrahlen bringen die Zellen durcheinander. Und dann geht es los. Und da sollte man sich schon, wenn man gesund ist, informieren. Es gibt genügend Informationsseiten heute praktisch auf dem Internet, zum Beispiel unter dem Stichwort Radiesthesie. Zweitens, die Seele ist ein großer Verursacher von Krebs, gerade auch bei Frauen. Die Seele, das Leben, wenn nicht in Ordnung ist, in den psychischen Störungen, in der Familie, in der Ernährung, was trinke ich und so weiter, kann langwirkend Krebs auslösen. Der fehlende Glaube an Gott vor dem Krebs schon, der fehlende Glaube an Gott ist eine ganz wichtige Sache. Warum? Weil wenn ich keinen Urvertrauen an Gott habe, bekomme ich auch nicht die Lösungen im Leben, die mich einmal bedrängen. Ich habe durch die 8 Verstorbenen, einem Freund mit 48 Jahren, der eine unglückliche Ehe hatte, falsche Ernährung, ein Fertighaus installiert hat und so weiter und die Partnerin bekommen hat, die er sich schon immer wünscht, das war zu starke Belastung mit 48 Jahren. Der Gruppe kam Krebs, gab es nichts mehr zu regeln. Wie gesagt, die Neugierde auf den Krebs schon in gesunden Zeiten, dann wird es durch Wissen und Lernen besser. Wenn die Frau Mildred Scheel, Präsidentin von der Deutschen Gesellschaft Krebsforschung, Brustkrebs bekommen hat, war das natürlich vor 30 Jahren eine nicht direkt beste Reklame für die Deutsche Krebsgesellschaft. Das wollte ich sagen, ich könnte noch eine halbe Stunde reden, aber
Sie haben sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Vielen Dank auch für die Informationen, die jetzt natürlich noch sehr auszuweiten werden. Wie Sie sagen, man könnte noch viel dazu sagen. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Bereich ist einfach auch der genetische Faktor. Wir wissen gerade bei Brustkrebs, Darmkrebs eine ganz hohe familiäre Belastung. Da ist heute auch die Genforschung schon sehr auf der Spur, an welchen Genen dieser Krebs festzumachen ist. Die Umweltbedingungen, Sie haben eine ganze Reihe genannt. Ich gebe nur eines zu bedenken, was Frau Engert und ich schon zu Beginn der Sendung angesprochen haben. Es erkranken auch Menschen an Krebs, die all diese wichtige, wie Sie sagen, Neugierde im Voraus, die all diese Aspekte beachten in der Ernährung, in der Psychohygiene, im Umgang mit dem Leben und die dennoch erkranken, weil die Vielfalt dieser Erkrankung so groß ist und wir uns dann ein wenig davor hüten müssen, im Menschen, wenn er nun mit der Krankheit konfrontiert wird, ausschließlich die Frage zu fokussieren, was habe ich falsch gemacht, woran ließ ich es fehlen, sondern auch ein Stück weit die Ohnmacht zu spüren, wir haben unser Leben nicht restlos im Griff, wir planen es nicht ganz, Krankheit fällt uns an, ereignet sich in unserem Leben. Manchmal, natürlich, wenn der Kettenraucher mit 55 mit dem Lungenkarzinom kommt, dann ist ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang naheliegend. Aber wenn der Ausdauersportler, der asketisch gelebt hat, der nie geraucht hat, der entspannt gelebt hat, der aus einer harmonischen Beziehung kommt, an derselben Erkrankung kommt, dann stellen sich nochmal ganz andere Fragen. Und diese Offenheit ist mir wichtig, ohne dass man all das nun relativiert, was Sie gesagt haben, oder nicht auch ins Kalkül zieht. Ich denke, die Anforderung an die eigene Lebensführung, und da müssen wir heute auch ganz besonders vom Stress und vom echten Stress und seinen Risiken für die Menschen sprechen, aber auch bedenken, dass Generationen, die unter Höchstbelastung gelitten haben, denken Sie nur an die ganze Kriegsgeneration, wir dürfen ja nicht glauben, dass widrige Lebensumstände nur ein Kind unserer Zeit sind, und dass dennoch im Nachhinein viele Krebserkrankungen explosionsartig angestiegen sind, also da auch viele Ursachenfelder da sind, die die Krebsforschung natürlich in breitem Spektrum ins Auge fasst.
Ja, Herr Ehegattner, ich danke Ihnen für diese Aspekte, die Sie hier genannt haben oder dass Sie damit auch einen Diskussionsbeitrag geleistet haben. Danke und auf Wiederhören nach München. Und das gibt uns auch eben noch, wie auch Herr Epp sagte, noch Stoff, um darüber zu reden. Denn Herr Epp, Sie haben auch gesagt im Vorgespräch, und das fand ich einen ganz, ganz tollen Satz, wir sind alle befristet letztendlich. Und wie Sie gerade sagen, wir haben das ja auch nicht alles in der Hand. Wir können uns sicherlich nicht als das, als die Herren und als die Allwissenden aufschwingen, über Leben, über Tod oder mit dem Wissen, wer kriegt wann Krebs, unter welchen Bedingungen. Und sicher ist das wichtig, viel zu wissen und auch vernünftig zu leben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ergeben sich nicht auch neue Ängste oder auch Versklavungen daraus, dass man vielleicht ja hinter so gewissen, einem neuen Credo dann hinterherläuft, wenn man hört, das ist jetzt alles krebserregend und dann kommen wieder neue Botschaften und neue Hiobsbotschaften, was alles eben, ja, wie Mobilfunk und so weiter und so fort, Umstände oder auch Umwelteinflüsse, die wir nicht im Griff haben, denen wir ausgesetzt sind. Und wie können wir vermeiden, dass wir in neue Angstfallen geraten, vielleicht gerade weil wir wissen, wir haben eine genetische Veranlagung, wir haben vielleicht auch schon die eigenen Eltern begraben müssen und wir müssen nun mit diesen Ängsten leben. Und wenn sie uns weiter versklaven, dann kommen wir in so einen Teufelskreis hinein, dann machen wir wieder uns Gedanken darüber, dass wir, wenn wir so leben und ständig Angst haben, dass es uns dann bestimmt trifft.
Sie sprechen da einen ganz wichtigen Bereich an, denn wir müssen ja ganz nüchtern sehen, Menschen in unserer heutigen Gesellschaft können aus den Bedingungen des heutigen Lebens nicht einfach ausbrechen und nicht sich völlig fernhalten. Wir haben heute Strahlenbelastung, WLANs an vielen öffentlichen Orten, in den Schulen, an den Arbeitsplätzen. Und kaum ein Mensch hat die Möglichkeit, sich aus all dem herauszunehmen. Und wir müssen auch vorsichtig sein, dass manche nun ein einzelnes Problem so pointieren und hervorheben, dass da eine große Angst erzeugt wird und nicht mehr zeigt, das ist ein Faktor, der sich auch relativiert. Für mich ist ein ganz wichtiger Schritt, sich hier nicht von Ängsten treiben zu lassen, so zu einem eigenen, gelassenen und vernünftigen Lebensstil zu finden. Ich brauche tagsüber das Smartphone auch für verschiedene dienstliche und persönliche Anliegen. Aber es ist in meinem Schlafzimmer tabu und ich nehme es nicht mit zum Spaziergang, wenn ich mich hier im Wald bewege, oder habe es nicht beim Joggen noch anhängen, um da das Musik zu hören und gebe mir da meine Pausen. Oder ich esse auch mal etwas, wo vielleicht auf den Empfehlungen der Ernährungsberatungen nicht unbedingt steht, das ist besonders empfehlenswert. Aber ich achte in meinem Alltag, in der Gestaltung meines Speiseplanes drauf, dass Ausgewogenheit und Vielfalt herrschen. Ich denke, ausgewogene Lebensführung und immer in Verbund mit einer bestimmten Gelassenheit und auch diesem Wissen, ich kann mich noch so verkrampfen und ich kann noch so alles in meinem Leben zu beherrschen versuchen, ich werde es nicht im Griff haben. Sie haben eingangs Ihrer Frage gesagt, wir alle sind befristet. Zum Glück werden die Ärzte immer seltener, die einem Patienten sagen, wie lange er denn noch vermutlich zu leben hat mit dieser Erkrankung. Aber heute spielt der Dr. Google auch eine wichtige Rolle und viele informieren sich dann übers Internet und sagen mir dann am Krankenbett, tja, mit der Diagnose, ich habe noch ein halbes Jahr. Dann versuche ich das natürlich zu relativieren, aber ich sage dann auch immer, ich weiß nicht, wie lange ich habe. Ich habe jetzt keine Diagnose, die vergleichbar ist mit Ihnen. Aber dass ich länger lebe als Sie, ist noch lange nicht abgemacht bei all den Unwägbarkeiten des Lebens. Wie viele Menschen müssen das erfahren, dass da von heute auf morgen ein tiefer Einschnitt sich ereignet? Und auch dem, ich kann auch nicht mich jedes Mal in das Auto setzen mit der panischen Angst, das könnte meine letzte Fahrt sein oder ich könnte einen Menschen schwerst verletzen. Angst ist dann ein Ratgeber, der sogar eher zu so selbsterfüllenden Prophezeiungen führt, dass es also das Risiko erhöht. Und darum denke ich, so ausgewogene, vernünftige Lebensführung ist so mein Ziel.
Ja, und das merkt man Ihnen auch an, dass Sie das selber leben, was Sie da vermitteln wollen. Und das macht Sie auch ein Stück weit authentisch. Ja, eine wichtige Frage noch, die von einer Hörerin kommt. Sie möchte nicht auf Sendung gehen, aber möchte wissen, wie man mit Angehörigen oder Freunden umgeht, die nun Krebs haben, vor allem aber mit den Ängsten des Kranken, weil man sich selber als Begleitender oder als Familienangehöriger ja auch so ohnmächtig fühlt. Und vor allem, wie geht man auch mit dem Weg des Sterbens? Wie kann man da mitgehen? Ja, eine schwierige Frage.
Ja, ich möchte überschreiben mit sensible Nähe. Nähe schenken, aber in der Sensibilität auch zu spüren, wenn ein Patient eine bestimmte Distanz, eine Zeit für sich, eine Ruhepause braucht. Und sensible Nähe heißt für mich auch da sein, ohne immer zu problematisieren, ohne nun immer das Gespräch führen wollen, weil ich meine, ich muss dem Menschen in seiner Situation nahe sein, aber doch diese sensible Nähe auch zu signalisieren, wenn du etwas besprechen willst oder ausdrücken willst, was dich hier sehr belastet, was dir unklar ist, dann kannst du vielleicht das Vertrauen fassen, das in dieser Nähe anzusprechen. Also aus dieser Begleitung von nahestehenden Menschen ist für mich wichtig, nicht immer, wenn ich ihm begegne, muss ich alle Fragen des Gesundheitszustandes thematisieren, aber genauso kann ich nicht immer, und das erzählen mir auch viele Betroffene, wie ärgerlich das ist, wenn dann diese Menschen kommen und mit Smalltalk und mit Verdrängungsgesprächen so tun, als wäre ja gar nichts Schlimmes. Ich denke, diesen Weg der Mitte zu zeigen, ich empfinde mit dir und empfinde Nähe, aber ich überlasse es dir, wie sehr du dich mitteilen möchtest oder wann du einfach auch mal etwas ganz anderes tun willst. Für mich ist ja manchmal in Sterbezimmern ein ganz erbauliches und schönes Ereignis, das neben aller Schwere und dem gemeinsamen Gebet und der Orientierung an den Dingen, die uns jetzt helfen, dass da auch Phasen sind eines ganz heiteren Plauderns und Lachens. Und das werden uns alle Hospizhelfer bestätigen, Sterbezimmer sind keine Räume, in denen nicht mehr gelacht wird und in der nicht mehr auch heitere Unterhaltung stattfinden kann und wo man ein Gespräch führt, wo man jetzt das Gefühl hat, da ist da gar kein Sterbender im Zimmer, sondern das Gespräch könnten wir genauso führen. Menschen in besonderen Belastungssituationen haben oft auch das tiefe Bedürfnis nach Phasen einer ganz normalen Alltagsführung.
Ja, schön. Und dann komme ich zur letzten Frage. Nachdem ich eingangs schon Sie nach den Kraftquellen gefragt habe, möchte ich auch die Sendung positiv abschließen, nämlich wie bewahren Sie sich die Lebensfreude im Alltag, gerade auch nach so kräftezehrender Klinikseelsorge in der Konfrontation oder auch in der Begleitung mit sterbenden Krebspatienten? Wo docken Sie wieder am Leben dann an und an der Lebensfreude?
Das sind ganz unterschiedliche Dinge und die muss jeder für sich herausfinden. Für mich hat das sehr viel mit Unterbrechung zu tun. Es muss dann auch klar sein, wann die Arbeit wieder getan ist. Dann ist für mich Bewegung etwas sehr Wichtiges. Ich gehe dann gerade abends sehr gerne raus und treibe auch noch Sport. Für mich ist auch ein Stück Alltagskultur mit Genießen, das Glas Rotwein am Abend, das gut zubereitete Essen, das man vielleicht dann auch noch gemeinsam im Familienkreis genießt, wenn sich das anbietet, das gute Buch, das nicht immer ein religiöses Buch sein muss, sondern auch so eine gute Literatur, Poesie, Sprachformen, die einem wieder ganz andere Inspirationen geben, der Austausch mit Menschen, und so dieses Gespür, was tut mir gut und dem verschaffe ich auch Raum und Zeit. Und all das ist natürlich ummantelt und eingebunden auch in diesem Versuch, die eigene Spiritualität, das eigene geistliche Leben, die Auseinandersetzung mit Gott wachsen zu lassen, in Bewegung zu halten, auch zu spüren, da verändert sich etwas, das ist nie etwas Statisches. Ich habe heute wieder andere Fragen. Und ich nehme mir Zeit, diesen Fragen nachzuhängen, mich inspirieren zu lassen und immer wieder nach dieser Anschlussstelle zu suchen, wo ich sage, da fühle ich mich aufgehoben in einer größeren Antwort, in einer größeren Zuwendung, die ich natürlich auch in vielen Schattierungen einfach nicht begreife und verstehe und mich immer wieder fordert, weiterzugehen.
Ja, das war ein schönes Wort zum Abschluss. Herr Epp, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier zu Gast waren bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Diagnose Krebs, Leben zwischen Zuversicht, Hoffnung und Angst. Vielen Dank Ihnen, alles Gute Ihnen bei Ihrer weiteren Arbeit und auf Wiederhören.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen und den Patientinnen und Patienten alles, alles Gute.
Dankeschön. Ja, ein paar Informationen für Sie habe ich natürlich auch noch. Vielleicht haben Sie das eine oder andere nicht mitbekommen. Sie können natürlich diese Sendung immer noch einmal nachhören. Zum einen dann im Abendprogramm um 22 Uhr. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, um 23 Uhr, Entschuldigung, Sie haben auch die Möglichkeit, im Podcast-Angebot die ein oder andere vergangene Sendung, die Sie interessiert, dann noch mal herunterzuladen und sich anzuhören. Vielleicht haben Sie auch Interesse bekommen an der Arbeit von Herrn Epp oder was er denn so schreibt. Sein letztes Buch heißt Weichenstellen, Inspiration für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte, im Patmos Verlag erschienen. Kontaktadressen oder Kontaktdaten von Herrn Epp finden Sie auch bei uns auf dem Tagesprogramm im Internet dann eben. Und wenn Sie aber keine Möglichkeit haben, so ins Netz zu kommen, dann können Sie natürlich auch gerne den Hörerservice kontaktieren für alle weiteren Informationen. Den erreichen Sie unter der 08328 921 110. Ja, bleiben Sie weiter dran. Lassen Sie sich begleiten mit dem Programm von Radio Horeb. Hier geht es um nach den Weltnachrichten um 11.15 Uhr weiter mit der Erzählung. Und morgen kann ich Ihnen auch schon verraten, was Sie erwartet in der Lebenshilfe. Da geht es dann um Schmerz in Liebe verwandeln, mein Leben umarmen, die Methode liebevolle Zwiesprache mit Peggy Paquet. Ich sage Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und auch für das Anrufen, für Ihre Fragen, für Ihre Bereicherung hier in der Sendung. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.